Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit unserer Serie über das Schicksal von Saudi-Arabien fortfahren. Ich hatte in der letzten Predigt bereits erwähnt und Ihnen gezeigt, dass die Saudi-Araber heute die Nachfahren des biblischen Ismael sind, dem Sohn von Abrahams mit der Magd von Sarah mit dem Namen Hagar. Und ich hatte Ihnen auch gezeigt, dass das aber gar nicht so im Sinne von der Absicht Gottes war, denn der wollte, dass die Versprechungen an den legitimen Sohn von Abraham und Sarah ergehen sollten. Und dieser legitime Sohn würde später geboren werden. Sein Name war Isaak und sein Sohn war dann Jakob, der dann in Israel umbenannt wurde. Und die Versprechungen Gottes gingen an Israel bezüglich der Besitznahme des gelobten Landes, Palästina, wie es heute heißt. Und wir haben bereits auch festgestellt, dass diese Konflikte, die auch heute noch bestehen im Nahen Osten, zurückgehen auf diesen Beginn, wo also hier eine Konfrontation stattfand zwischen Ismael und Isaak. Und wir finden die gleiche Konfrontation nach wie vor heute im Nahen Osten. Und wenn man das nicht versteht, kann man nicht begreifen, warum ein solcher Hass herrscht bezüglich der Parteien. Und wie wir noch sehen werden, warum viele der arabischen Staaten wollen, dass Israel, der Staat Israel, ausgelöscht wird von der Landkarte. Die sollen aufhören zu existieren. Und Sie haben das sicherlich schon gehört. Einige haben dies ja ganz deutlich gemacht. Ich möchte aber heute jetzt zunächst einmal biblisch fortfahren und Ihnen zeigen geschichtlich, was eigentlich geschehen ist zwischen den Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda und den Nachfahren von Ismael. Und es gibt hier auch eine sehr interessante Stelle, und ich möchte dies hier im Buch Jeremia mit Ihnen einmal kurz ansprechen, die sich zunächst einmal auf die Geschichte bezieht, die sich auf das bezieht, was Ismael damals unter König Nebukadnezar, dem König von Babylon, widerfahren ist. Aber ich möchte gleich vorweg betonen, dass dies eine möglicherweise dualistische Prophezeiung ist, die sich auch noch einmal in der Zukunft wiederholen könnte. Wir lesen im Buch Jeremia im 49. Kapitel. Jeremia im 49. Kapitel, angefangen in Vers 28. Und meine Bibel hier, die Lutherbibel, hat die Überschrift Weissagung gegen arabische Stämme. Und da heißt es hier in Vers 28 wieder Kedar. Nun, Sie werden sich vielleicht erinnern, dass Kedar der zweitgeborene Sohn Ismaels war, also ein Nachfahre Ismaels. Wieder Kedar und die Königreiche von Hasor, die Nebukadnezar, der König von Babel, schlug. So spricht der Herr, wohlauf, ziehet herauf gegen Kedar und vernichtet die im Osten wohnen. Sie erinnern sich vielleicht auch daran, dass diese Prophezeiung in der Bibel im ersten Buch Mose gesagt hatte, dass die Ismaeliten östlich von all ihren Brüdern wohnen würden. Und interessant ist, dass das auch im Großen und Ganzen heute noch der Fall ist. Wenn Sie eine Landkarte anschauen und Sie schauen sich an, wo Israel liegt und dann schauen Sie sich zum Beispiel an, wo Saudi-Arabien liegt, dann stellen Sie fest, dass Saudi-Arabien südöstlich von Israel liegt. Nun, in der Bibel im Hebräischen gibt es keinen Ausdruck für südöstlich, es gibt den Ausdruck für Süden und für Osten. Und in diesem Falle hier ist es eine Beziehung auf die Tatsache, dass sie eben östlich von den Brüdern leben würden. Aber hier heißt es jetzt, dass dieser König von Babel gegen Kedar heraufziehen würde, und zwar diejenigen vernichten würde, die im Osten wohnen. Vers 29. Man wird ihnen ihre Zelte und Herden nehmen, ihre Zeltdecken. Und ich hatte ja bereits betont, dass die Bibel häufig auf den nomadischen Charakter der Araber eingeht. Und das ist hier auch wiederum der Fall. Man wird ihnen ihre Zelte nehmen, ihre Herden, ihre Zeltdecken, alle Geräte und Kamele wegführen und über sie rufen, Schrecken um und um. Nun, dies ist damals geschehen, als der König Nebukadnezar von Babylon gegen die Araber vorging. Aber wie ich sagte und wie wir noch sehen werden, es könnte dies eine dualistische Prophezeiung sein, weil es nämlich Stellen gibt in der Bibel, die andeuten, dass ein moderner König von Babel, und ich spreche jetzt nicht von der Stadt im Irak, gegen die Araber vorgehen wird in der Zukunft. Ich spreche hier von einem wiedererstandenen römischen Reich, das existieren wird. Das Römische Reich ist ja untergegangen damals, aber es ist 9-mal bereits wiederhergestellt worden im Laufe der Geschichte. Und ein 10. Mal steht bevor. Und diesmal wird es eine Zusammenfassung sein von 10 Staaten oder Staatengruppen. Und diese 10 Staaten oder Staatengruppen werden ihre Macht, ihre Autorität, ihre Herrschaft an eine charismatische, militärische, politische Führerperson übertragen. Und wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben, haben Sie vielleicht gestern gehört, dass sich zurzeit Frankreich und Deutschland darüber geeinigt haben, dass man eine ökonomische, also eine wirtschaftliche, politische Macht in Europa erzeugen will, aufbauen will. Ein regelrechtes Herrschaftsgebiet, sagen wir einmal. Und diese Herrschaftsmacht soll an den Präsidenten von Europa, von der EU übertragen werden. Das ist so in gewisser Weise schon ein Hinweis auf das, was letztendlich dann in der Zukunft noch geschehen wird. Kehren wir jetzt zurück zu Jeremia und sehen wir, was damals geschichtlich geschah. In Jeremia Kapitel 41 lesen wir, als der König Nebukadnezar Jerusalem belagerte und einnahm, dass der Jeremia zunächst einmal befreit wurde von der Gefangenschaft. Und wir lesen aber in Jeremia Kapitel 41 die Verse 2-3, dass wiederum ein Ismaelit sich zu einem Feind von Jeremia und anderen hervorhob. Wir lesen, und Ishmael, aber die richtige Übersetzung ist Ismael, das können Sie also auch zum Beispiel in der Mengebibel nachlesen, Ismael, der Sohn Netanjas, ich lese Jeremia 41 und jetzt Vers 2, der erhob sich samt den 10 Männern, die bei ihm waren, und sie erschlugen Gedalia, das war der Statthalter, der von Nebukadnezar eingesetzt worden war, die erschlugen den mit dem Schwert, weil ihn der König von Babel über das Land gesetzt hatte. Auch erschlug Ismael alle Judäer, also die, die sich jetzt unterordnen wollten im König von Babel, die bei Gedalia waren in Mizpah, und die Chaldäer, die dort waren, Chaldäer eine hohe Klasse innerhalb des Babylonischen Reiches, sämtliche Kriegsleute. Nun, das würde natürlich Folgen haben, und wir lesen auch über diese Folgen. Wir lesen aber auch, dass Jeremia dann gefangen wurde von diesem Ismael. Wir lesen in Vers 10, und Ismael, der Sohn Netanjas, führte das Volk, das in Mizpah übrig geblieben war, gefangen weg. Die Königstöchter samt allem Volk, über das Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, Gedalia, den Sohn Ahikams, gesetzt hatte. Und er zog hin und wollte hinüber zu den Ammonitern. Nun, das ist sehr wichtig zu verstehen. Hier werden Königstöchter erwähnt. Schauen Sie, als der König von Babel, Nebukadnezar, Jerusalem belagerte und einnahm, da hat er alle Söhne des Königs töten lassen. Und auch der König von Jerusalem würde später dann noch umkommen. Aber Königstöchter würden am Leben bleiben. Die Töchter des Königs. Nun, wir lesen weiter in dieser Erzählung, dass alle dann nach diesem Jeremia kamen, dem Propheten, und haben den gefragt, so, was sollen wir jetzt tun? Aber die wollten gar nicht richtig wissen, was sie tun sollten. Die hatten sich bereits schon entschieden, nach Ägypten zu ziehen. Aber Jeremia wurde von Gott gesagt, sage denen, kehrt nicht nach Ägypten um. Bleibt hier, bleibt im Lande. Aber die wollten das natürlich nicht tun, weil die bereits schon ihre Auffassung hatten, dass sie nach Ägypten ziehen sollten. Also sie kamen nur zu dem Jeremia, um vielleicht ihre eigenen Auffassungen bestätigt zu sehen. Nun, und dann gingen sie auch nach Ägypten. Das war natürlich genau das Falsche. Wir lesen aber auch, dass Jeremia und die 2 Königstöchter mitgingen nach Ägypten. Aber die würden nicht dort bleiben. Die würden nachher woanders hinziehen. Und das ist sehr interessant. Ich meine, das hat nicht unbedingt jetzt viel mit Saudi-Arabien zu tun, aber ich möchte das von dem Geschichtlichen einmal hier kurz erwähnen. Die Tatsache ist nämlich die, dass der Legende der irischen Annalen gemäß Jeremia und auch Baruch, Baruch war ja der Schreiber, der mit Jeremia immer zusammen war, und die Königstöchter dann aus Ägypten, aus Jerusalem, auswanderten und hinzogen nach Irland. Und dass dort diese beiden Königstöchter in die irische Königsherrschaft einheirateten. Und das haben Sie vielleicht noch nie gehört, aber es ist in den irischen Annalen ganz klar beschrieben. Die werden sogar auch alle mit Namen genannt. Die Töchter des Königs von Jerusalem, der den Namen Zedekia hatte, diese Töchter werden Thea oder Thea Tefi genannt und Skotta. Und der Name Schottland kommt natürlich von dem Namen Skotta her. Und wie ich sagte, nach dem Fall Jerusalems, so um 600 vor Christus, wird laut den Annalen der irischen Geschichte gesagt, dass dieser Jeremia und dieser Baruch und diese beiden Königstöchter sich nach Irland absetzten. Und diese beiden Königstöchter, wie ich sagte, heirateten dann in den Königsbereich der Könige ein, die damals zunächst einmal in Irland waren, und dann haben sich dann andere nach Schottland abgesetzt. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass eine andere Prophezeiung, die Gott damals gegeben hatte, und zwar dem König David. Gott hatte nämlich dem König David gesagt, es wird niemals eine Zeit geben, wo nicht einer deiner Nachfahren auf dem Thron Davids sitzen wird. Schauen Sie, das war dann der Fall bis zu dem König Zedekia. Aber als der dann umkam in Jerusalem, wurde der Thron verpflanzt. Und es heißt auch in der Bibel, dass er dreimal verpflanzt werden würde. Die erste Verpflanzung fand in der Tat statt, als Jeremia die Königstöchter nach Irland führte. Die zweite Verpflanzung fand statt, als dann der Thron nach Schottland übersiedelte und schließlich dann die dritte Verpflanzung nach England. Und dort befindet sich der Thron Davids auch heute noch. Es ist gar kein Geheimnis, dass die meisten englischen Könige und Königinnen wussten, dass sie auf dem Thron Davids saßen. Und die Bibel sagt uns auch, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, er wiederum auf dem Thron Davids sitzen wird. Er wird einen Thron einnehmen, der noch bestehen wird. Auch das ist eine Prophezeiung, die sich die ganzen Jahrhunderte hindurch erfüllt hat. Kehren wir aber jetzt zurück zu einer weiteren interessanten Begebenheit. Und zwar schauen wir uns einmal das Buch Nehemia an. Nun, das behandelt die Zeit, als damals die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten nach Jerusalem. Auch das war prophezeit worden, dass der Erlass ergehen würde, dass Juden erlaubt sein würde, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückzukehren nach Jerusalem. Und dieser Erlass wurde durch den König Cyrus, den berühmten König Cyrus, gegeben. Und dann kehrten Juden in Etappen nach Jerusalem zurück. Und ich möchte jetzt kurz einmal das Buch Nehemia aufschlagen. Denn hier ist dieser berühmte Nehemia. Und der will jetzt die Mauer, die zerstört worden war durch die Babylonier in Jerusalem, wieder aufbauen. Das Buch Nehemia in der deutschen Bibel befindet sich ja nach dem zweiten Buch Chronik, nach dem Buch Esra und dann kommt das Buch Nehemia. Nun, in der hebräischen Bibel ist die Verteilung ganz eine andere, aber da möchte ich jetzt heute nicht unbedingt drauf eingehen. Aber hier lesen wir ihr Buch Nehemia im zweiten Kapitel. Da heißt es, als die jetzt also zurückgekehrt waren, um den Mauerbau beginnen zu wollen, in Vers 19, als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber. Also hier wird wiederum ein Araber erwähnt, und zwar in nicht sehr freundlicher Weise. Denn als die nämlich hörten, was da also die Juden tun wollten, da verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr vor dem König oder von dem König abfallen? Und da antwortete ich ihnen, also Nehemia, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Schauen Sie, das war damals schon die Position, die eingenommen wurde. Heute wollen viele Araber Anteil haben an Jerusalem. Nun, biblisch gesehen besteht dieser Anspruch keineswegs. Gott hat Jerusalem den Juden gegeben und versprochen. Aber hier war diese Opposition im Gange. Die wollten also jetzt verhindern, dass überhaupt Jerusalem wieder aufgebaut würde, dass zunächst einmal die Mauer wieder aufgebaut würde. Wir lesen Kapitel 4, Nehemia Kapitel 4 und Vers 1. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdita hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Auch dies eine sehr interessante geschichtliche Begebenheit, aber wir werden noch sehen, dass in der Zukunft etwas Ähnliches geschehen wird. Dass sich viele Araber verbinden werden gegen Israel, mit der Absicht, Israel von der Landkarte auszumerzen. Also sehen Sie die Geschichte, die hat so eine Tendenz, sich zu wiederholen. Wir lesen weiter in Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiter bauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen's nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Vers 6. Und als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Da stellte man sich auf unten hinter der Mauer an den offenen Stellen und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spieß und Bogen. Vers 8. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Vers 8 oder Vers 9 jetzt. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kundgetan war, dass Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Arbeit zurück oder zur Mauer, an jeder zu seiner Arbeit. Also hier, dieser Plan wurde jetzt vereitelt, die wollten das heimlich tun, aber die Juden hatten davon erfahren. Aber die Idee, diesen Mauerbau und den Aufbau von Jerusalem zu verhindern, die hatte damit nicht aufgehört. Lesen wir in Kapitel 6, Nehemiah Kapitel 6, angefangen Vers 1. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, also hier wird dieser arabische Führer wieder erwähnt, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in das Tor gehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem, also diese Araber, zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in Kipherim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Und wenn Sie die Geschichte weiterlesen, dann erfahren Sie, dass die versuchten, den da jetzt irgendwie scheinbar auch zu kidnappen. Auf alle Fälle wollten die, dass der Nehemia jetzt dahin kam, um den Mauerbau und den weiteren Aufbau Jerusalems zu verhindern. Aber der Nehemia, der war schlau genug und der ist nicht dorthin gegangen. Hat gesagt, ihr wollt nur, dass ich aufhöre, mein Werk zu tun, aber Gott hat mir das übertragen, ich werde es nicht aufhören. Aber schauen Sie auch hier wiederum dieser Zwiespalt, von dem ich ja eben schon sprach. Der Zwiespalt zwischen hauptsächlich den Nachfahren von Israel und den Nachfahren von Ismael. Und auch hier ging es um die Stadt Jerusalem. Sehr wichtig, dies zu behalten. Wir haben auch gesehen allerdings, dass es zur Zeit von einigen Königen Israels und Judas, wie zum Beispiel Salomo und auch Josaphat, positive Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen gegeben hat. Wir hatten gesehen, dass zum Beispiel Saudi-Arabien, was also jetzt Saudi-Arabien werden würde, dass die in den Königen also Tribute zahlten, Geschenke gaben, Gold und andere Dinge, wertvolle Dinge. Und wenn wir uns jetzt das Neue Testament anschauen, da finden wir auch sehr interessante Bemerkungen über, was also heute Saudi-Arabien ist, über die Araber. Zunächst einmal in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wir lesen dort natürlich, dass das Pfingstfest gehalten wurde, wiederum in Jerusalem. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und schauen wir, wer alles zugegen war. Apostelgeschichte 2, fangen wir einmal mit Vers 8 an, um den Zusammenhang zu sehen, und die haben sich alle jetzt gewundert, die dort waren, dass sie die Apostel in ihrer eigenen Muttersprache reden hörten. Das war ja das bekannte Pfingstwunder. Und sie sagen jetzt, wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Und jetzt werden alle die angeführt, die da waren in Jerusalem. Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Vers 11, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Ich möchte hier auch kurz etwas einflechten. Was ist gemeint hier mit Juden und Judengenossen? Nun, die Mengebibel, die hat eine interessante Anmerkung in Apostelgeschichte 2 und in Vers 11. Apostelgeschichte 2 und Vers 11, ich möchte das kurz hier aus der Mengebibel vorlesen. Denn da besteht auch eine gewisse Unklarheit, wer eigentlich hier gegenwärtig war. Die schreiben hier geborene Juden und Judengenossen, das heißt zum Judentum übergetretene Heiden. Schauen Sie, das waren Menschen, die waren nicht von der Rasse her Jude, die haben die Religion des Judentums angenommen. Die sind übergetreten zum Judentum. Die waren ursprünglich Heiden, wie zum Beispiel, oder eben nicht Juden, wie zum Beispiel auch die Araber. Da waren also Araber zugegen. Das müssen nicht unbedingt jetzt Juden gewesen sein, die in Arabien lebten, so wie einige sagen. Das können ohne weiteres Araber gewesen sein, die sich aber zum Judentum bekehrt haben. Die Elberfelder Bibel, die übersetzt also hier nicht Judengenossen, sondern Proselyten. Und die haben ja auch eine sehr interessante Anmerkung zu dem Wort Proselyten in Matthäus Kapitel 23, wie es heißt, und in Vers 34, oder die Anmerkung ist in Vers 34, der Vers ist Vers 15, und da schreiben die hier zu dem Wort Proselyten folgendes: Durch Anerkennung des Gesetzes, Beschneidung und Proselytentaufe in die Gemeinde Israels aufgenommene Heiden. Also um jetzt Teil der Gemeinde des Judentums zu werden, würde ich einmal sagen, mussten die sich zunächst einmal beschneiden lassen. Und die mussten sich sogar auch taufen lassen. Und die mussten natürlich auch das Gesetz anerkennen. Und dann waren sie Teil des Judentums. Aber es müssen nicht unbedingt jetzt gebürtige Juden gewesen sein. Das können also jetzt diese sogenannten Judengenossen gewesen sein, Proselyten. Ich erwähne dies, weil nämlich eine interessante Stelle sich im Buch Galater befindet. Und zwar in Galater Kapitel 1. Und einige haben sich gefragt, wie ist das eigentlich zu verstehen? Es ist so zu verstehen, dass Paulus nach seiner Bekehrung deutlich sagt, in Galater Kapitel 1 und Vers 17, nachdem ihm Christus erschienen war, auf dem Weg nach Damaskus, der Paulus bekehrt wurde, sich dann taufen ließ. Es heißt dann in Vers 17, ich ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu dem Zeitpunkt, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Nun, wir wissen, dass Christus Paulus ganz persönlich, individuell, in Arabien belehrte. Schauen Sie, wir gehen davon aus, dass er ungefähr 2 Jahre in Arabien war. Aber war er dort alleine? Die Möglichkeit besteht, und die Young's Analytical Concordance to the Bible bringt diese Möglichkeit zum Ausdruck, dass der Paulus sich jetzt hier mit den Arabern assoziierte, die damals in Apostelgeschichte 2 erwähnt wurden, die getauft wurden, die den Heiligen Geist erhielten, die also jetzt Teil geworden waren der christlichen Gemeinde. Das waren also die ursprünglichen Judengenossen, sagen wir einmal, diese Proselyten. Und es könnte durchaus sein, dass Paulus jetzt bei denen war, diese 2 Jahre hindurch, und dann nach Damaskus zurückkehrte, wo ja auch Christen lebten. Nun, einige haben gesagt, das kann nicht sein, denn die damalige neutestamentliche Kirche, die hat ja erst gar keine Nichtjuden aufgenommen. Die mussten ja alle jüdisch sein. Das stimmt keineswegs. Es ging auch um Judengenossen, schauen Sie. Es ist in der Tat richtig, dass keine aufgenommen wurden, die sich zum Beispiel nicht haben beschneiden lassen. Das war ja die große Kontroverse dann später, dass der Petrus durch eine Vision zu dem Cornelius geschickt wurde und ihn dann taufte, obwohl er eben kein Jude oder Judengenosse war, der hatte sich nicht beschneiden lassen, scheinbar. Und Apostelgeschichte 15 geht davon aus, dass das nicht notwendig war für Nichtjuden, aber es war ja die Sekte der Pharisäer, die sagten, die müssen sich beschneiden lassen. Das war ja die ganze Diskussion in Apostelgeschichte 15. Aber wie gesagt, es ist durchaus möglich hier, dass der Paulus damals zu diesen Judengenossen ging, die zum Pfingstfest den Heiligen Geist erhielten, Teil wurden der neutestamentlichen Kirche. Auf der anderen Seite macht Paulus hier auch etwas sehr Wichtiges deutlich in Galater Kapitel 4. Auch etwas, was sehr missverständlich ist für viele. Galater Kapitel 4, lesen wir einmal die Verse 21 bis 25. Da schreibt er hier, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Was ist mit dem Ausdruck unter dem Gesetz gemeint? Was immer Paulus hier unter Gesetz versteht, auch das ist wichtig zu begreifen. Wenn Paulus von Gesetz spricht, ist nicht immer das gleiche Gesetz gemeint. Manchmal spricht er von dem Ritualgesetz, manchmal spricht er von dem Opfergesetz, manchmal spricht er von dem Gesetz der Sünde und dem Gesetz des Lebens und dem Gesetz der Gnade. Also man muss schon aufpassen, wenn er das Wort Gesetz benutzt, was er damit meint. Aber wenn er den Ausdruck braucht unter dem Gesetz, bedeutet dies durchweg unter der Strafe des Gesetzes. Schauen Sie, wenn Sie das Gesetz gebrochen haben, dann befinden Sie sich unter dem Gesetz, unter seiner Strafe, wie das Schwert des Damokles, das über einem schwebt. Und der Paulus fragt jetzt die Galater in gewisser Weise ironisch. Wer sagt ihr mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, die ihr unter der Strafe des Gesetzes sein wollt? Hört ihr das Gesetz denn nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Den einen von der Magd, der Hagar, den anderen von der Freien, von Sarah. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden. Und das ist durchaus der Fall. Denn ja, es war ja so, dass Abraham und Sarah diese Idee hatten, sie sollten jetzt einen Nachwuchs erzeugen durch die Magd Hagar. Und so wurde dieser Ismael natürlich nach dem Fleisch gezeugt. Es war Ehebruch. Schlicht und ergreifend. Und das bringt Paulus hier zum Ausdruck. Nun, die Araber, die das lasen, die haben das möglicherweise nicht sehr gerne gemocht. Und deswegen wird ja heute auch im Koran das alles verdreht. Und da wird ja das gar nicht so dargestellt, wie die Bibel es darstellt. Aber hier sagt der Paulus, der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden. Der von der Freien, also von Sarah, aber Kraft der Verheißung. Wieso? Weil Gott ein Wunder bewirken musste. Denn sowohl Sarah als auch Abraham, die waren zu dem Zeitpunkt ja bereits unfruchtbar. Die waren ja zu alt. Und Gott hatte denen prophezeit und hatte gesagt, ihr werdet trotzdem einen Sohn gebären. Und die Sarah, die hat darüber gelacht. Und Gott sagte ihr, warum lachst du darüber? Ist etwas unmöglich bei Gott? Es war dies eine Prophezeiung, ein Versprechen, und dieses Versprechen wurde erfüllt. Und so lesen wir hier, dass der, der von der Freien kam, der wurde Kraft der Verheißung, Kraft dieses Versprechens geboren. Und jetzt schreibt Paulus hier in Vers 24, diese Worte haben tiefe oder tiefere Bedeutung. Sehr unglückliche Übersetzung von Luther. Hier wird jetzt nicht eigentlich zum Ausdruck gebracht, was gemeint ist. Wenn Sie sich die Mengebibel anschauen, oder wenn Sie sich die Elberfelder Bibel anschauen, dann wird das so übersetzt, diese Worte sind sinnbildlich zu verstehen. Oder sie sind bildlich gesprochen. Im Griechischen steht hier das Wort, sie sind eine Allegorie. Nun, was ist eine Allegorie? Ich habe hier einen Auszug aus einer Erklärung oder was wir also aus dem Internet herausgefunden haben. Und da wird das Wort Allegorie wie folgt beschrieben. Die Allegorie ist ein Sprachbild, bei dem abstrakte Begriffe und Gedankengänge sinnbildlich dargestellt werden. So kann zum Beispiel der Tod als Sensenmann dargestellt werden. Das haben Sie alles bereits schon in Abbildungen vielleicht gesehen. Das ist eine Allegorie. Wir wissen alle, der Tod sieht nicht aus wie ein Sensenmann. Er wird so dargestellt. Es ist sinnbildlich zu verstehen. Und das muss man begreifen hier, um zu verstehen, was der Paulus eigentlich hier sagt. Er sagt, das ist alles sinnbildlich zu verstehen. Vers 24. Denn die beiden Frauen bedeuten sinnbildlich, allegorisch, die bedeuten zwei Bundesschlüsse. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Schauen Sie, er hatte ja gerade gesagt, die Hagar hat den Sohn Ismael hervorgebracht, aber nach dem Fleisch. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis, es ist lediglich ein Gleichnis, für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Das ist unsere Mutter. Nun, was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint, dass er zwei Lebenswege beschreibt. Schauen Sie, die meisten Kommentare, wenn Sie das so lesen, die sagen, ja, der spricht hier vom alten Bund und vom neuen Bund. Nun, selbst wenn man das annehmen würde, dann ergäbe das auch in gewissem Maße Sinne, weil nämlich der alte Bund, der damals geschlossen wurde mit den Israeliten, der hatte ja nicht das Versprechen des Heiligen Geistes. Der hatte noch nicht einmal das Versprechen der Sündenvergebung. Schauen Sie, wenn man unter dem alten Bund, wenn man sich jetzt die Opfergesetze ansieht, die Ritualgesetze und so weiter, wenn man jetzt da gesündigt hatte, dann musste man Opfer erbringen. Diese Opfer, wie Paulus aber sagt, haben niemals zur Vergebung von Sünde geführt. Sie haben nur dazu geführt, dass das Verhältnis zwischen den Menschen und Gott in einer Weise wiederhergestellt werden konnte, dass Gott nach wie vor bei denen wohnen würde. Es ging nicht um Sündenvergebung. Es ging nicht um die Abschaffung von Sünde. Sündenvergebung kann alleine nur durch das Opfer Jesu Christi bewirkt werden. Jesus Christus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Und wenn wir sein Opfer akzeptieren, wenn wir an sein Opfer glauben, wenn wir unsere Sünden bereuen, dann können wir Sündenvergebung erlangen. Die Israeliten damals im Alten Testament konnten dies nicht, wenn sie sich lediglich auf die Opfergesetze der Tieropfer beschränkten. Nun, einige hatten schon verstanden, dass Jesus Christus kommen würde, wie zum Beispiel David, der das in seinen Psalmen beschreibt. Und er hat natürlich bereits auf das Opfer hingeschaut, das kommen würde, hat natürlich von daher bereits Vergebung der Sünden erlangen können. Aber es ging nicht aufgrund von Tieropfern. Es ging nicht aufgrund des sogenannten alten Bundes. Die Menschen waren nach wie vor, wenn man das so sagen will, in der Knechtschaft der Sünde behaftet, denn die Sünde war ja nicht vergeben worden. Das kann nur durch den neuen Bund geschehen. Dieser neue Bund, wir als Christen leben bereits unter den Bedingungen des neuen Bundes, den Christus hier erlassen hat, als er sagte, dies ist mein Blut und dies ist mein Leib. Aber schauen Sie, ich persönlich meine, dass es gar nicht hierum geht. Ich persönlich meine, dass es gar nicht um den alten Bund und den neuen Bund geht, denn es ist dies eine Analogie hier. Es ist dies ein Gleichnis. Es gäbe zu viele Widersprüche, wenn man dies auf den alten und den neuen Bund beziehen würde. Wir haben im Englischen eine Broschüre verfasst, die sich mit dem Buch des Paulus an die Galater eingehend befasst. Dieses Buch heißt im Englischen Paul's Letter to the Galatians. Wenn Sie also Englisch verstehen, dann können Sie sich das gerne einmal auch von uns bestellen. Und dieses Büchlein, diese Broschüre, die geht auf alle diese Stellen im Galaterbrief ein. Und wir zeigen hier auch, dass dazu viele Widersprüche bestehen würden, wenn es sich hier um den alten Bund drehen würde. Zum Beispiel hätte Paulus niemals gesagt, dass der alte Bund zur Knechtschaft gebiert. Schauen Sie, darum geht es nicht. Es geht darum, dass der alte Bund keine Sündenvergebung bewirkt, aber nicht, dass er die Knechtschaft erzeugt. Das hätte Paulus sie so nie formuliert. Hagar heißt es, bedeutet den Berg Sinai und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das in der Knechtschaft lebt. In welcher Knechtschaft? Nun, in der Knechtschaft der Sünde. Wie alle Menschen heute, die sich nicht an Jesus Christus wenden, die nicht ihren Lebensweg so gestalten, dass sie die Sünde ablegen, nach wie vor in der Knechtschaft der Sünde leben. Paulus sagt es im Römerbrief deutlich. Er sagt, wir alle sind Sklaven der Sünde, wenn wir die Sünde nicht ablegen. Wir sollen aber Diener der Gerechtigkeit werden. Gerechtigkeit wird definiert als das Halten der Gebote Gottes. Schauen Sie, darum geht es hier. Der alte Bund kann sich auch nicht hier in diesem Sinne auf Jerusalem beziehen, denn damals war Jerusalem ja noch gar nicht Teil der israelitischen Herrschaft. Erst David hat ja später Jerusalem erobert. Also diese Parallelen, die passen nicht auf den alten und den neuen Bund, aber ich werde Ihnen zeigen, worauf sie passen. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 28 an. Jesaja Kapitel 28. Es geht hier um zwei Bundesschlüsse. Das ist richtig, aber welche Bundesschlüsse sind hier gemeint? Jesaja Kapitel 28 und in Vers 15. Gott spricht die Menschen ganz allgemein an hier. Und Paulus tut dies auch. Er versinnbildlicht dies durch dieses Gleichnis von Hagar und Sarah. Aber es geht ihm hier um zwei Lebensweisen. Und er schreibt hier, ihr sprecht, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht. Schauen Sie, die Menschen hatten, wie das hier so ausgedrückt wird, einen Bund gemacht, einen Vertrag mit dem Tod, haben gesagt, ja, wir können leben, wie wir wollen, der Tod wird uns nicht erreichen. Wir leben zwar nach wie vor so, wie wir wollen, und Paulus sagt es, ihr seid in der Knechtschaft der Sünde, die zum Tod führt, denn der Sünde soll ist der Tod, wie er sagt. Aber die Menschen sagen hier, ja, das macht uns nichts aus. Wir leben so, wie wir wollen und der Tod wird uns nicht erreichen. Wir haben ja einen Vertrag, einen Bundesschluss mit dem Tod geschlossen. Was sagt Gott? Vers 16. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Er bezieht sich hier auf Jesus Christus. Wer glaubt, der flieht nicht oder der wird nicht zu Schanden. Vers 17, und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen, so wird Hagel die falsche Zuflucht zerschlagen und Wasser sollen den Schutz wegschwemmen. Das hinfalle euer Bund mit dem Tode und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen bleibe. Wenn die Flut daherfährt, wird sie euch zermalmen. Schauen Sie, Gott sagt, dieser Bund, den ihr mit dem Totenreich geschlossen habt, der hilft euch keineswegs. Der wird zerschlagen werden. Paulus sagt das Gleiche im Galaterbrief. Er sagt, ihr habt zwar einen Bund geschlossen, der wird versinnbildlicht durch die Erzeugung des Ismael durch Hagar nach dem Fleische, aber dieser Bund wird euch nichts nützen. Es geht in der Tat um den neuen Bund, den Paulus hier anspricht, den neuen Bund, der zum ewigen Leben führt, der aufgrund der Verheißung beruht, die Gott an Abraham gab und dann an Israel. Und er spricht dann von dem Jerusalem, das droben ist. Was ist damit gemeint? Nun, wie wir alle wissen, Abraham suchte eine Stadt, wie es heißt im Hebräerbrief, die Bestand hat. Er suchte nicht eine Stadt hier auf Erden. Er verstand, dass es letztendlich darum ging, das ewige Leben zu erlangen. Das Jerusalem, das droben ist, ist das heilige Jerusalem, von dem das Buch der Offenbarung schreibt, das letztendlich herunterkommen wird auf diese Erde, nach dem Millennium, nach dem großen weißen Throngericht. Aber Christus sagt auch im Buch der Offenbarung, dass Gott bereits an diesem Jerusalem arbeitet für uns. Es ist eine geistige Stadt, die aber unser Wohnsitz sein wird, wenn Gott auf die Erde zurückkommt mit dieser heiligen Stadt. Schauen Sie, das ist das, worum es hier geht, das Jerusalem, das droben ist. Paulus spricht nicht über das Jerusalem hier auf Erden, wo nach wie vor die Knechtschaft herrscht, weil nämlich wir alle nach wie vor Knechte der Sünde sind, wenn wir die Sünde nicht bereuen und wenn wir nicht diesen Eckstein, von dem Jesaja hier gesprochen hat, anerkennen, Jesus Christus, den einzigen, der uns das Heil bringen kann. Das ist das, worum es hier geht. Die meisten haben dies total missverstanden und haben versucht, hier in irgendeiner Form zu sagen, dass Gott einen schlechten Bund geschlossen habe mit den Israeliten im Alten Testament. Gott sagt, dieser Bund war gut, aber ihr konntet ihn nicht halten. Das Problem lag nicht an dem Bund, diesem alten Bund, es lag an euch, weil ihr durch euer Fleisch geschwächt wart und konntet diesen alten Bund nicht halten. Deswegen muss ein besserer Bund mit euch gemacht werden und das ist natürlich der neue Bund, der unter anderem Sündenvergebung beinhaltet und die Kraft des Heiligen Geistes, die wir erhalten können durch die Erwachsenentaufe. Nun gut, Paulus hat dies also deutlich zum Ausdruck gebracht, worum es ging und hat in dieser Analogie sinnbildlich wiederum auf dieses Verhältnis angespielt, was damals zur Zeit von Abraham geschehen war im Hinblick auf Isaak, im Hinblick auf Ismael. Schauen wir uns nun Prophezeiungen der Zukunft an. Und auch Geschehnisse, die zurzeit bereits schon stattfinden. Im Buch Ezekiel finden wir eine interessante Stelle im 27. Kapitel. Ezekiel Kapitel 27, denn hier wird auch wiederum eine Macht beschrieben. Es geht hier um das Klagelied über Tyros, aber es geht nicht um das alttestamentliche Tyros. Es geht um eine Macht, die auch im Buch der Offenbarung mit Babylon beschrieben wird. Eine wirtschaftlich starke Macht, eine Herrschaft. Und hier in diesem ganzen Buch, und die Kommentare sagen vielfach, es geht hier um das sogenannte mystische Tyros. Die verstehen auch, es geht nicht um das Tyros des Alten Testamentes. Es geht um eine Machtherrschaft, die in Europa bestehen wird, noch kommen wird, sich noch verstärken wird. Und schauen wir uns einmal an, wer alles an dieser Machtherrschaft Anteil haben wird. Nicht, dass sie Teil der Machtherrschaft sind, aber dass sie eben doch wirtschaftliche Beziehungen haben werden und bereits schon haben mit dieser Macht. Ezekiel Kapitel 27 und hier wird Vers 21 erwähnt. Ezekiel Kapitel 27 und Vers 21. Arabien und die Fürsten von Kedar. Kedar wiederum, der zweitgeborene Sohn von Ismael. Die haben mit dir Handel getrieben. Und dann werden hier erwähnt Schafe, Widder und Böcke, natürlich symbolisch gesehen für wichtige Handelserzeugnisse. Wie ich ja bereits sagte, Arabien, Saudi-Arabien, ist die Macht mit dem stärksten und größten Ölvorkommen. Man hat gerade jetzt gestern gesagt, dass man vor der Küste von Norwegen Ölvorkommen gefunden hat. Und das macht jetzt Norwegen, wenn das also ausgebaut werden kann, ausgesprochen reich, wie die sagen. Und dann wurde aber auch gezeigt, wie sich so diese Ölvorkommen vergleichen. Und es ist ein kleiner, winziger Bruchteil, was jetzt Norwegen angeblich gefunden hat, mit dem Ölvorkommen von Saudi-Arabien. Eine gewaltige, reiche Macht, von der auch Länder abhängig wurden. Und hier wird deutlich, dass diese Macht, Saudi-Arabien, wirtschaftliche Kontakte haben wird, bereits schon hat, mit Europa, mit diesem mystischen Tyros. Eine interessante Prophezeiung, die Hesekiel noch vor der Geburt Christi schrieb, im Hinblick auf unsere Gegenwart und unsere unmittelbare Zukunft. Eine weitere interessante Prophezeiung über Ismael, über Saudi-Arabien, wenn man so will, findet sich im Buch Jeremia. Bemerkenswert, wenn man sich vorstellt, dass Jeremia inspiriert wurde, dies zu schreiben, obwohl er mit Sicherheit das aus seinen eigenen Fingern nicht heraussaugen konnte. Aber Gott wusste natürlich, was geschehen würde. Schauen wir uns das einmal an. Jeremia Kapitel 2 und die Verse 10 und 11. Gott hat sehr viel Klage an das Haus Israel und das Haus Juda zu richten. Das moderne Haus Israel, das moderne Haus Juda. Wie ich Ihnen bereits schon mehrfach gesagt habe, das Haus Juda, das sind heute die Juden und Teile von den Benjaminitern und den Leviten, die sich alle so im Staat Israel befinden, obwohl es natürlich auch viele Juden außerhalb des Staates Israel geht. Aber dann wird noch von dem Haus Israel gesprochen, das nicht jüdisch war, nie jüdisch war, nicht jüdisch ist. Es sind die Nachfahren des Hauses Israel. Wie ich sagte, der Israel oder auch Jakob, der hatte ja 12 Söhne. Juda war nur einer der Söhne. Die Nachfahren des Hauses Israel befinden sich heute hauptsächlich in Amerika, in England. Schauen Sie, warum ist der Jeremia wohl mit den Königstöchtern von Juda nach Irland gegangen? Sie müssen sich diese Dinge alle zusammensetzen, um das besser verstehen zu können. Und danach sind natürlich viele von England dann weiter nach Amerika ausgewandert. Schauen wir, was Gott sagt zu den modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda. In Jeremia, Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Gehe hin zu den Inseln der Kittäer und schaut und sendet nach Kedar. Kedar, der zweitgeborene Sohn Ismaels. Und gebt genau Acht und schaut, ob's da selbst so zugeht. Wie zugeht? Nun, was Israel treibt. Ob die Heiden, oder besser übersetzt, ob die Nationen ihre Götter wechseln. Er spricht hier hauptsächlich von Kedar, den Nachfahren Ismaels. Und die Mengebibel und andere Bibel haben hier das mehr als eine Frage. Wechselt eine Nation ihren Gott, fragt Gott, die doch keine Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Was Gott hier sagt, ist, dass die Nachfahren Ismaels letztendlich in der Endzeit dem Gott, den sie anbeten, treu bleiben würden. Und das ist sehr interessant, wenn man sich überlegt, dass Saudi-Arabien heute ja nun islamisch ist und nachdem der Islam seine Wurzel gefunden hat, sind die Saudi-Araber, die Islamisten, dem Islam treu geblieben, im Großen und Ganzen. Die haben also ihren Gott nicht gewechselt. Schauen Sie, das ist das, worum es hier geht. Das christliche Amerika, das christliche England hat ihren Gott gewechselt. Ich habe das mehrfach schon betont. Wenn Sie sich heute den christlichen Gott ansehen, den ja die meisten Christen anbeten, was ist das für ein Gott? Dieser Gott wird als eine Dreieinigkeit bezeichnet. Ein Gott, eine Person in drei Personen. Etwas, was die Bibel absolut total ablehnt. Die Bibel macht deutlich, es gibt nur einen Gott. Es ist dies eine Gottfamilie. Diese Gottfamilie besteht zurzeit aus zwei Personen, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, der immer schon existiert hat. Schauen Sie, die Bibel sagt uns ja, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Jesus Christus sagte im Garten Gethsemane, als er zu dem Vater betete, kurz vor seiner Verhaftung, verherrliche mich wieder mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Das ist durchgehend der Gott, an den Israel geglaubt hat. Nun, es ist richtig, dass viele Juden damals, zur Zeit von Jesu Christi, nicht um die Persönlichkeit Jesu Christi wussten. Die glaubten nur an eine Gottpersönlichkeit. Und so kam Gott, Jesus Christus, um den Vater zu offenbaren, wie er sagt. Und er sagte denen ja auch, nun, ihr habt noch niemals die Stimme des Vaters gehört, ihr habt noch niemals seine Gestalt gesehen. Mit anderen Worten, derjenige, der zu euch sprach, der mit den Israeliten im Alten Testament verkehrte, war kein anderer als ich selbst, Jesus Christus. Und er macht es deutlich, er sagt ja, noch ehe Abraham war, bin ich. Also ich habe schon existiert, bevor Abraham existiert hat. Und er sagt, auch Abraham war froh, als er meinen Tag sehen würde. David, viele im Alten Testament, die Heiligen des Alten Testamentes, die haben natürlich gewusst, dass Gott aus zwei Persönlichkeiten besteht, dem Vater und dem Sohn. David sagt ja eindeutig, dass er den Sohn anspricht und sagt, gib mir die Feinde, tue die Feinde unter meine Füße. Und der Sohn spricht zu dem Vater. Es gibt also viele Stellen im Alten Testament, die das deutlich machen. Schauen Sie, heute ist das nicht mehr der Fall im Christentum. Nun, einige, die sagen schon, dass sie also an den Vater glauben, dass sie an den Sohn glauben, obwohl auch da große Verwirrung herrscht, wer denn nun der Sohn war. Aber dann wird hinzugesetzt der Heilige Geist. Und er wird auch als Gott verehrt. Und er wird als eine Persönlichkeit angesehen. Die Bibel sagt dies nirgendwo, dass der Heilige Geist Gott sei, dass der Heilige Geist eine Person ist. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott dem Vater und von Jesus Christus ausströmt. Es ist die Kraft, die in uns wohnen kann, aber es ist keine Persönlichkeit, keine Person. Aber auch da muss man sagen, dass die Idee, dass Gott eine Person ist, die aus drei Personen besteht, ist ja absurd. Können Sie sich das erklären? Gott ist eine Person, die aus drei Personen besteht? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Gott ist eine Familie, die aus zwei Personen besteht. Ein Gott, die Einheit der Gottfamilie, aber nicht eine Person, die aus zwei Personen besteht und mit Sicherheit keine Person, die aus drei Personen besteht. Und deswegen sagt Gott hier, habt irgendwie die Anbetung Gottes total abgelehnt, wie sie die Bibel vorschreibt und habt euch da irgendwelche eigenen Gedanken gemacht, die nebenbei gesagt auch aus dem Christentum, vom Christentum aus dem Heidentum übernommen worden sind. Denn da gab es immer schon diese Idee der Dreieinigkeit. Die Griechen hatten das, die Inder hatten das, die Ägypter hatten das, die Perser hatten das, die Babylonier hatten das. Aber nicht nur das, auch wird natürlich vielfach heute im orthodoxen, sagen wir mal, traditionellen Christentum, werden Dinge gelehrt, die aus der Bibel nicht entnommen werden können. Und das hatte ich auch schon mehrfach betont. Es kommt darauf an, dass wir uns auf das zurückbesinnen, was die Bibel sagt. Nun, Gott sagt ja keineswegs, dass die Islamisten, die Mohammedaner, einen richtigen Gott anbeten. Die beten ja den Allah an, als nur eine Gottpersönlichkeit. Die lehnen Jesus Christus als den Sohn total ab. Also ist es keineswegs gesagt, dass das Richtige wäre. Gott stellt hier lediglich einen Vergleich an. Er stellt einen Vergleich an und sagt, die sind zumindest ihrem Gott treu geblieben, die ganzen Jahre hindurch. Ihr modernen Israeliten, habt mich abgelehnt. Schauen Sie, darum geht es. Aber Jeremia wurde inspiriert, dies damals schon zu schreiben, noch vor der Geburt Christi. Was beweist, wie sehr sowohl das Alte als auch das Neue Testament von Gott inspiriert sein muss. Denn ein menschlicher Schreiber auf sich selbst abgestellt, hätte das niemals ja wissen können. Es geht in der Tat hier bei dieser Stelle um die Endzeit. Schauen wir uns an, was noch gesagt wird. In Kapitel 2 und Vers 4. Zunächst einmal, wer wird angesprochen? Jeremia Kapitel 2 und Vers 4. Hört des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. Also alle Geschlechter werden angesprochen. Vers 9 wird klar und deutlich gesagt, wer genau angesprochen wird. Darum muss ich noch weiter mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, spricht der Herr. Es ging nicht um die Menschen, die damals zur Zeit von Jeremia lebten hauptsächlich. Es ging um die Kindeskinder, um nachfolgende Generationen. Und dann sagt er in Vers 13, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und sie machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Schauen Sie, Jesus Christus vergleicht den Heiligen Geist mit lebendigem Wasser. Aber den Heiligen Geist kann man nur dann erhalten, wenn man seine Sünden bereut, wenn man das Opfer Jesu Christi anerkennt, der gestorben ist für die Vergebung unserer Sünden. Und dann kann man dieses lebendige Wasser erhalten. Alle anderen Prozeduren, die man sich ausgedacht hat, um dieses lebendige Wasser erhalten zu können, Gott vergleicht das hier mit Zisternen, die rissig sind und die kein Wasser geben. Es geht hier um die Endzeit. Es geht um uns heute. Und die Warnung ist deutlich. Wir sollen uns auf das zurückbesinnen, was Gott uns die ganze Zeit hindurch in der Alten und der Neuen Testamenten gesagt hat. Schauen wir uns nun eine Stelle in Psalm 83 an. Psalm 83, hier wird diese Stelle erwähnt, von der ich eben sprach. Eine interessante Entwicklung. Da wird nämlich in Psalm 83, angefangen in Vers 1, Folgendes gesagt. Gott schweige doch nicht. Gott bleib nicht so still und ruhig. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk. Denken wir an das, was damals zur Zeit von Nehemia geschah. Und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan, sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien, und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Schauen Sie, hier wird jetzt von einer Konföderation gesprochen. Und die Völker werden hier namentlich erwähnt. Die kommen alle zusammen um Israel. Und hier geht es in der Tat hauptsächlich um den Staat Israel jetzt im Nahen Osten. Von der Landkarte wegzufegen. Was meinen Sie wohl, warum der Iran die Atombombe will? Die haben klar und deutlich gesagt, was sie vorhaben. Und hier wird jetzt erwähnt, wer alles da mitmachen wird in dieser Konföderation. Vers 6. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht, die in den Zelten von Edom und Ismael wohnen. Schauen Sie, Ismael. Also die Araber sind Teil dieses Bundesschlusses, der sich gegen Israel wendet. Moab und die Hagariter. Die Hagariter, eine Andeutung auf Hagar, die Mutter Ismaels. Und dann werden andere Völker erwähnt. Und auch Assur hat sich zu ihnen gestellt. Schauen Sie, dieser Bundesschluss wird noch kommen. Er wird sich gegen Israel wenden. Ich habe hier, das können Sie vielleicht auch einmal tun, mir eine Landkarte mal angeschaut. Und da werden also viele dieser arabischen Staaten erwähnt, wo es heute brodelt und zischt und wo es also hier bereits schon zu Demonstrationen gekommen ist und wo sich einige der Herrscher krampfhaft bemühen, an der Macht zu bleiben. Und da werden also Libanon erwähnt und Syrien, Irak, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, die arabischen Emirate und so weiter und so fort. Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko und so fort. Nun, interessant ist nur, wenn Sie sich hier einmal dann anschauen, wo Israel ist. Eine winzig kleine Macht, auch geografisch gesehen. Kaum auf der Landkarte zu erkennen, wenn Sie keine große haben. Und dann schauen sich die gewaltigen Ländereien an, von Saudi-Arabien zum Beispiel, von Ägypten und so weiter und so fort. Aber selbst das ist nicht genug. Man will Israel total ausmerzen, total von der Landkarte wegwischen. Es geht wiederum um Jerusalem. Schauen Sie, die Araber wollen Jerusalem als ihre Hauptstadt haben. Das ist letztendlich auch das, was damals im Buch Nehemia geschehen ist. Wie ich sagte, die Geschichte wiederholt sich. Aber Gott hat uns auch gesagt, was geschehen wird. Letztendlich wird es dazu nicht kommen. Ja, es wird zu einem Angriff auf Jerusalem kommen, das wird klar und deutlich gesagt. Aber nicht zu einer totalen, vollständigen Vernichtung. In Jeremia Kapitel 25, kehren wir zum Buch Jeremia zurück. Jeremia Kapitel 25, da lesen wir die Verse 15 bis 17. Jeremia Kapitel 25 und die Verse 15 bis 17. Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zornes aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Nun, wenn hier von dem Wein des Zornes Gottes gesprochen wird, bezieht sich dies auf die Zeit der letzten Plagen, wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben stehen. Die werden als der Zorn Gottes beschrieben. Es heißt, diese Plagen werden den Zorn Gottes vollenden. Es geht um den Tag des Herrn, wie er auch öfters erwähnt wird, prophetisch gesehen. Eine Zeitspanne von vielleicht einem Jahr, kurz vor der Wiederkunft Christi. Eine Zeitspanne, wenn Gott direkt, persönlich, individuell in das Weltgeschehen eingreifen wird, um die totale Ausrottung des Menschengeschlechtes zu verhindern. Schauen Sie, Christus hat gesagt, es wird zu einer großen Trübsal kommen. Einer solchen Trübsal, wie sie es noch nie gegeben hat, seit es Menschen gibt und es auch nie wieder geben wird. Und er sagt, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber er sagt, diese Tage werden verkürzt werden. Sie müssen verkürzt werden, damit eben Menschen am Leben bleiben. Aber es wird hier um dieses Zorngericht gesprochen, denn Gott ist sehr zornig mit den Völkern, die sich alle gegen ihn gewandt haben. Keine von denen verehren den wahren Gott. Die haben sich ihre eigenen Götter gemacht, ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigene Tradition. Und schauen Sie, wer alles hier erwähnt wird. In Vers 33, die von Dedan. Nun, scheinbar ist Dedan ein Nachfahre von Ketura. Ketura, die Frau, die Abraham dann heiratete, nachdem Sarah gestorben war. Sie finden da eine Bezugnahme in 1. Mose 25 und Vers 3. Die haben sich danach auch in den arabischen Provinzen niedergelassen. Die von Thema, nun Thema wiederum einer der Söhne von Ismael. Und die von Bus und alle, die das Haar rundherum abscheren, Vers 24, alle Könige Arabiens. Alle Könige Arabiens und die der Mischvölker, die in der Wüste wohnen. Gottes Zorn wird sich auch gegen die wenden, weil sie eben nicht den wahren Gott anbeten. Weil sie nicht so leben, wie Gott es in seinem Wort vorschreibt. In Kapitel 25 und Vers 33 wird uns auch gesagt, wann das geschehen wird. Zu der Zeit. Und eine bessere Übersetzung, wie es zum Beispiel die Elberfelder Bibel hat oder die Menge Bibel hat, an jenem Tag. Es geht hier wiederum um den Tag des Herrn. Jedes Mal, wenn Sie das lesen, an jenem Tag, an diesem Tag, ist der Tag des Herrn gemeint. Die Zeitspanne kurz vor der Wiederkunft Christi. An jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen liegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden, sondern müssen auf dem Felde liegen und zu dumm werden. Warum? Es wird zu einer solch gewaltigen Katastrophe kommen. Einige haben mir jetzt geschrieben, nein, es wird niemals zu einem atomaren, nuklearen Weltkrieg kommen. Die Bibel sagt deutlich, dass es dazu kommen wird. Denn wenn es nicht dazu kommen würde, wie wollen Sie die Stelle von Jesus Christus erklären, der sagt, wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch am Leben bleiben. Es muss ganz einfach zu einer solchen nuklearen, allumfassenden Kriegführung kommen, die total dem entgegensteht, was Gott will. Und wenn es heißt, die vom Herrn Erschlagenen, es sind diejenigen, die eben sich nach wie vor in rebellischer Weise gegen Gott auflehnen. Aber das heißt nicht, dass sie für alle Zeiten jetzt irgendwie verdammt seien. Ihre Auferstehung, in der zweiten Auferstehung, wird danach kommen. Ihre Gelegenheit wird kommen, anzuerkennen und einzusehen, wie falsch sie gelebt haben. Nun, wir haben noch eine weitere Stelle, die ich hier kurz erwähnen möchte. Zunächst einmal in Jesaja Kapitel 21. Jesaja Kapitel 21, die Verse 13 bis 17. Dies ist die Last, auch wiederum eine Prophezeiung für die Zukunft. Dies ist die Last für Arabien. Ihr müsst im Gestrüpp, in der Steppe, über Nacht bleiben, ihr Karawanen der Dedaniter. Auch hier wiederum, wie ich sagte, scheinbar die Nachfahren der Ketura. Bringet den Durstigen Wasser entgegen, die er wohnt im Lande Thema. Thema, ein Nachfahre von Ismael. Bietet Brot den Flüchtigen. Denn sie fliehen vor dem Schwert, ja vor dem bloßen Schwert, vor dem gespannten Bogen, vor der Gewalt des Kampfes. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, noch ein Jahr. Schauen Sie, der Tag des Herrn, wie ich sagte, eine Zeitspanne von ungefähr einem Jahr, kurz vor der Wiederkunft Christi. Noch ein Jahr, wie des Tagelöhners Jahre sind, dann soll alle Herrschaft Kedars, Kedar, der zweitgeborene Sohn Ismaels, untergehen. Und von den Bogenschützen Kedars sollen nur wenige übrig bleiben. Denn der Herr, der Gott Israels, hat es gesagt. Also auch in dieser allumspannenden, weltumspannenden Katastrophe wird Kedar, wird Ismael, werden die arabischen Länder, wird Saudi-Arabien keineswegs ausgenommen sein. Aber einige werden übrig bleiben. wie einige in der ganzen Welt übrig bleiben werden, weil eben Christus kommt, um die Tage dieses absoluten Irrsinns, der noch kommen wird, zu verkürzen. Nun, wer ist hier angesprochen? Was ist damit gemeint? Es geht zunächst einmal um den Tag des Herrn, die Zukunft. Geschichtlich gesehen hatten damals, wie ich bereits gesagt habe, der König von Babylon die Araber besetzt, ist gegen die Araber vorgegangen und dann später auch die Assyrer. Die Assyrer haben geschichtlich gesehen Kedar dann angegriffen und sich einverleibt. Und wenn diese Prophezeiung dualistisch ist, kann man davon ausgehen, dass die modernen Assyrer, Deutschland, die Führungsmacht der Vereinigten Staaten von Europas, die noch kommen wird, die natürlich auch an diesem Krieg dann teilnehmen werden, sich dann gegen die Araber stellen werden. Was interessant ist, denn zunächst einmal gab es ja diesen Vertrag, von dem wir eben sprachen, in den Psalmen, wo Assyrien teilhaben wird an der arabischen Verschwörung gegen Israel. Aber scheinbar wird dann auch etwas passieren, sodass sich dann Assyrien gegen diese arabischen Staaten wenden wird. Es kann aber auch sein, dass sich diese Stelle noch auf etwas anderes bezieht. Denn wir lesen nämlich auch, dass letztendlich Mächte aus dem Osten kommen werden, die modernen Meder, um gegen das moderne Babylon zu kämpfen. Und es könnte natürlich sein, dass hier die Araber jetzt vor diesem Krieg fliehen werden und Hilfe suchen werden. Und wie es heißt, einige der Araber werden in der Tat überleben. Es geht nämlich hier in diesem Zusammenhang um den Untergang des babylonischen Systems. Schauen Sie, in Jesaja Kapitel 21 und Vers 9 wird das klar und deutlich gesagt. Und siehe, da kommen Männer, ein Zug von Wagen mit Rossen, die heben an und sprechen, gefallen ist Babel, es ist gefallen. Zweimal. Es geht nicht nur um das alttestamentliche Babylon, es geht auch um das neutestamentliche Babylon, von dem in der Offenbarung die Rede ist, Offenbarung 17 und 18, die ja ebenfalls den Untergang des modernen Babylon beschreiben. Und so heißt es hier bereits schon, gefallen ist Babel, es ist gefallen, zweimal, und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen. Also diese Götter, die wir heute so haben, diese Götzen, die wir heute verehren, die keineswegs mit dem im Einklang stehen, was Gott uns in der Bibel sagt. Aber nun schauen wir uns zum Abschluss noch einmal ein paar positive Prophezeiungen an. Was geschieht mit denen, die übrig bleiben? Wir haben ja gelesen, einige von Kedar, einige von Ismael werden übrig bleiben. Werden die dann zum wahren Glauben kommen? Oder werden die nach wie vor falschen Ideen nachhangen? Nun, die Bibel sagt, sie werden in der Tat zu dem Zeitpunkt dann beginnen, den wahren Gott der Bibel anzubeten. In Jesaja Kapitel 42, die Verse 10 bis 13, da lesen wir, singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meer fahret und was im Meer ist, ihr Inseln, die darauf wohnen, rufet laut, ihr Wüsten und die Städte darin, samt den Dörfern, wo Kedar wohnt. Kedar, der zweitgeborene Sohn Ismaels. Es sollen jauchzen, die in Felsen wohnen, und rufen von den Höhen der Berge. Sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Eine Bekehrung der Ismaeliten, die dann leben werden, wird hier beschrieben. Sie werden sich in der Tat dem wahren Gott unterstellen. Und nicht nur dem wahren Gott, sondern auch denen, die Gott dienen werden. Jesaja Kapitel 59. Jesaja Kapitel 59, die Verse 20 und 21. Da heißt es, aber für Zion wird er als Erlöser kommen. Wer? Gott, Jesus Christus. Und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Schauen Sie, darum geht es, im Alten sowohl als auch im Neuen Testament. Wir sollen uns von der Sünde abwenden. Wir sollen nicht denen glauben, die meinen, wir könnten heute so leben, wie wir wollten. Spielt keine Rolle. Vers 21. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sie sollen von deinem Munde nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Schauen Sie, dann wird der neue Bund mit allen geschlossen werden. Wir leben heute bereits unter den Bedingungen des neuen Bundes, aber letztendlich wird der neue Bund nur mit Geistwesen geschlossen werden. Schauen Sie, auch das habe ich bereits schon erklärt und viele haben es nicht verstanden. Die meisten heute meinen, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, sind wir bereits wieder geboren. Das sind wir keineswegs. Wir sind mit dem Heiligen Geist gezeugt. Wir haben den Heiligen Geist als eine Anwartschaft erlangt. Wir sind mit dem Heiligen Geist gezeugt, noch nicht wiedergeboren. Wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir Eingang gefunden in das Reich Gottes. Wir werden dann Geistwesen sein. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, sagt uns Paulus. Christus sagt, wer vom Geist geboren ist, der ist Geist. Sie sind noch kein Geist heute, sind Sie? Wenn Sie sich zum Beispiel Ihren Finger schneiden, kommt da noch Blut raus. Der neue Bund, der wird mit Geistwesen geschlossen werden, und zwar zwischen Jesus Christus und uns, wenn wir in Geist verwandelt worden sind. Aber wir leben bereits heute schon unter den Bedingungen des neuen Bundes, und so wird es auch in der Zukunft geschehen mit denen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser anerkennen werden. Und das beinhaltet auch die Ismaeliten, die sich dann zu Gott bekehren werden. Einige sagen heute, ich versuche die Ismaeliten heute zu bekehren, die Mohammedaner. Ich versuche das keineswegs. Ich erkläre ihnen lediglich aus der Bibel, was prophezeit ist, was dort geschrieben steht, und es liegt dann an Ihnen, Ihre Schlüsse zu ziehen. Und dann noch schnell das Buch Jesaja Kapitel 60, die Verse 1 bis 3. Jesaja Kapitel 60, die Verse 1 bis 3. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden, also die Nationen, die werden zu deinem Licht ziehen. Und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Jetzt Vers 7. Alle Herden von Kedar, also den Nachfahren der Ismaeliten, inklusive die Saudi-Arabier oder die Saudi-Araber. Alle Herden von Kedar sollen zu dir gebracht werden. Und die Widder Nebajot sollen dir dienen. Sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinem Altar kommen, denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zieren. Also die werden auch Zugang haben zu Gott und zu Zion, wo Gott herrschen wird, Jerusalem. Und dann lesen wir noch in Vers 14. Es werden gebückt zu dir kommen. Nicht mehr in Hochmut, nicht mehr in Stolz, nicht mehr in Rebellion. Nein, es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben, die Juden, die Israeliten. Und alle, die dich gelästert haben, die werden niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen Stadt des Herrn, Zion des heiligen Israels. Zion, Jerusalem, wo Christus herrschen wird, wo dann der Thron Davids sein wird, von dem Christus aus herrschen wird. Das ist die Prophezeiung, das Versprechen, dass sich die ganze Bibel hindurch erkennen lässt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Als Christus geboren wurde, da sagte der Engel zu Maria, Christus wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Er wird über alle Menschen herrschen. Das ist Teil des Evangeliums vom Reich Gottes. Nämlich, dass die Herrschaft Gottes hier auf dieser Erde errichtet werden wird. Und wie ich meine, in nicht allzu ferner Zukunft. Aber wie ich sagte zum Abschluss, um teilhaben zu können, zunächst einmal als ein gezeugter Christ und so dann als ein wiedergeborener Christ im Reich Gottes, ist notwendig, dass wir uns klar werden, durch wen alleine wir das Heil erlangen können. Das Heil, die Heiligkeit, die Seligkeit, das ewige Leben im Reich Gottes. Alles das beinhaltet das Gleiche. Schauen wir uns im Abschluss Apostelgeschichte Kapitel 4 an. Auch das sind nicht meine Worte. Aber ich glaube sagen zu können, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns alle an diese Stelle erinnern. Denn viele auch im Christentum haben sich davon total abgewandt. Haben gemeint, viele Wege führen nach Rom sozusagen. Nein. Apostelgeschichte 4. Und schauen wir uns an, was Petrus unter Inspiration sagt. Vers 12. Zunächst sagt er in Vers 11, die Stelle, die wir im Alten Testament gelesen haben, die er jetzt zitiert. Das ist der Stein. Von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das war der Anspruch des Paulus, des Petrus. Alle Apostel des Neuen Testamentes, die sagten, alleine durch die Annahme Jesu Christi als unseren persönlichen Erlöser können wir das Heil erlangen. Es gibt keinen anderen Weg. Christus selbst sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als alleine durch mich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.